Wir investieren ungefähr 25% in der Größenordnung rein in F&E. Also es ist schon massiv, wie viel wir da in Hardware- und Software-Innovation stecken. Von meiner Zeit ist es sicher noch mehr. Eine Struktur von, sagen wir mal, Vorständen und Geschäftsführern, die so im letzten Drittel ihrer Karriere sind, die sind so meistens zwischen 55 und 65, sind nicht auf so Themen, wie werde ich jetzt wirklich meinen Bestand digitalisieren, wie komme ich wirklich zu Klimaneutralität, wie setze ich in Zukunft AI ein, wie kann ich wirklich meine Assets optimal betreiben.
Das ist der Immobilieros-Podcast von Immocom. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
Der Schritt in das 21. Jahrhundert würde vielen guttun. Emanuel Heisenberg ist einer der Vordenker in Deutschland und Gründer von EcoWorks. Das Unternehmen hat sich der seriellen thermischen Sanierung verschrieben. Er sagt auch, wir sind keine Klimaverrückten. Die Ignoranz der Aktualität werde viele Unternehmen aus dem Markt bringen. Wir sprechen über Manager, die eher Kernergebnisse im Sinn haben und nicht die langfristige Entwicklung ihrer Bestände und das föderale System als Bremse. Und natürlich über staatliche Förderung, Festpreise für die Sanierung und darüber, wie 700 oder 800 analoge Schritte nun bei EcoWorks komplett automatisiert sind. Emanuel gibt einen Einblick, wie viel des Umsatzes er in die Forschung steckt. Apropos Umsatz. EcoWorks hat derzeit knapp 25 Projekte mit einem Volumen von 150 Millionen Euro in der Pipeline. Im Jahr 2024 24 Millionen erwirtschaftet. 2028 soll es 1 Milliarde sein. Für mich ist die Milliarde ein Zeichen dafür, dass wir wirklich im Markt einen dominierenden, technologisch fokussierten Spieler bauen. Emanuel sagt zudem, am Ende wird es der Markt richten. Und ja, ich spreche mit Emanuel auch über seine Familie, den Großvater, der einen Nobelpreis bekam und wie seine Eltern auf seinen Job schauen. Viel Spaß jetzt mit Emanuel Heisenberg von EcoWorks.
Aufnahme läuft. Immobilieros Podcast heute in Berlin und zwar mit Emanuel Heisenberg. Hallo Emanuel.
Hallo, danke, dass ich da sein darf.
So, wir steigen auch ganz hart und brutal, also ich steige ganz hart und brutal ein. EcoWorks heißt dein Unternehmen. Es geht um thermische Sanierung. Wann glaubst du, ist der Idealzustand erreicht?
Von EcoWorks?
Ja, und von der thermischen Sanierung.
Also ich würde sagen, dieses Verfahren, was wir machen, ist mittlerweile super im Markt angekommen. Und ich fühle mich jetzt auch gar nicht mehr so als Startup, sondern eher so als ein technologisches, mittelständisches Unternehmen mit über 130 Mitarbeitenden. Aber die Potenziale ausgeschöpft, vielleicht in 10, 15, 20 Jahren. Also wir sind am Anfang von einer großen Technologie- und Transformationsgeschichte, die aber noch lange laufen wird.
Genau, darüber wollen wir dann auch reden. Trotzdem nochmal eine Zahl. Ich habe in einem Interview gelesen, bis 2028 möchtest du 1 Milliarde Umsatz machen. Von wann stammt dieses Versprechen und ist da die Krise schon mit inkludiert?
Sehr
oder war das wieder ein böser Journalist, der dir was in den Mund gelegt hat?
Genau, ja. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich mit der Aussage direkt aufs Cover von Forbes lande. Jetzt werde ich da ziemlich drauf festgenagelt. Mir geht es nur darum, was mich als Unternehmer immer interessiert hat, ist wirklich eine Transformation hinzukriegen. Also ich gebe dir ein Beispiel. Die von mir sehr geschätzte Familie Goldbeck hat es geschafft, einfach dieses modulare Neubauthema ganz nach vorne zu bringen in verschiedenen Asset-Klassen. Und die haben eine unglaubliche Produktivität von über 500.000 Euro pro Mitarbeitenden und ein tolles Produkt. Und darum geht's mir letztendlich. Für mich ist die Milliarde einfach ein Zeichen dafür, dass wir wirklich im Markt einen dominierenden, technologisch fokussierten Spieler bauen, der das Zeug dazu hat, dass in Deutschland anders saniert wird, und zwar mit Vorfertigung und mit Software und zunehmend auch mit KI Gebäude einfach schneller, günstiger, attraktiver zu sanieren. Und deswegen ist die Milliarde für mich immer so eine Zahl, die auch intern richtig triggert. Also du siehst ja hier bei uns hier im Büro, dass hier eine super Energie ist. Aber das ist natürlich auch hier für unser Team einfach so eine Riesenkurve, so eine riesen langfristiges, sagen wir auch internes Versprechen. Wie können wir eine Firma so skalierbar bauen, dass irgendwann mal eine Milliarde Umsatz dasteht?
Sehr gut. Große Ziele. Für 24 gab es einen Forecast, 25 Millionen Euro. Habt ihr geschafft?
Wir sind, sagen wir mal, bis auf eine Million sind wir dran gekommen, ja. Also wir sind bin ich schon auch sehr stolz. Wir sind in einem schrumpfenden Markt um mehr als 5x gewachsen.
Wow, das ist gut. Und dann bekommst du jetzt von mir auch die Plattform. Was genau macht EcoWorks?
Wir sanieren Mehrfamilienhäuser. Jetzt erstmal im Residential-Bereich, also Wohnen, aber auch wir steigen jetzt auch in andere Asset-Klassen ein.
Das heißt?
Also wir arbeiten an einer Bürolösung, wir arbeiten an Verwaltungsausschreibungen und wollen natürlich auch, dass die öffentliche Hand anfängt, seriell zu sanieren und nicht konventionell. Und wir sanieren. Was machen wir? Wir sanieren Gebäude in wenigen Wochen Montage auf einen sehr, sehr tollen Zustand. Nicht nur, dass die Gebäude danach klimaneutral sind, sondern die sind einfach in die neue Zeit gebracht. Die haben einen neuen Lebenszyklus, der auch 70 oder 100 Jahre sein kann, weil diese zweite Hülle, die wir um die Gebäude bauen, mit Fassaden und Dachelementen, die eben sehr zeitgemäß sind, aber auch mit Automatisierung, mit der Umstellung auf Wärmepumpe, mit sehr guter Erzeugung auf dem Photovoltaik, Wärmepumpe eben. Und das ist einfach ein Gebäudezustand, den wir erreichen wollen. Und das schaffen wir in wenigen Wochen Bauzeit. Und das ist, glaube ich, ein gutes Produkt jetzt für die kommenden 2 Jahrzehnte.
Also die Zielgruppe sind öffentliche, private, fondsbasierte Wohnungsunternehmen jetzt erstmal. Also jetzt im Moment hauptsächlich Residential, richtig?
Genau, im Moment arbeiten wir im Wesentlichen so mit so einem klassischen GdW-Mitglied eigentlich. Also so zwischen 3 und 50.000 Wohnern halt sind so die meisten. Aber wir arbeiten auch mit dem einen oder anderen sehr großen, wie zum Beispiel in der THG oder auch anderen. Die sind zum Teil privat oder öffentlich. Also wir scheuen uns auch nicht vor öffentlichen Ausschreibungen. Aber wir wollen natürlich Kunden haben, wo wir auch in dem Gebäudebestand ein bisschen skalieren können. Also wo die nicht nur ein Projekt machen können, sondern optimalerweise, dass wir Teil von deren Sanierungs-, von deren Wirtschaftsplan werden und dass wir da wirklich seriell ins Laufen kommen.
Okay, und das passiert dann, wenn vermietet ist, da wohnen dann Leute noch drin?
Genau. Also wir haben verschiedenste Projekte, die in der Regel voll vermietet sind. Also wir arbeiten gerade an Stand, gestern hat sich's nochmal verändert, weil wir ein neues Projekt gewonnen haben. An 24 Projekten arbeiten wir mit so rund 150 Millionen Volumen an Projekten in allen Formen von Planung bis Umsetzung. Also wir haben auch eine ganze Reihe von Baustellen, die gerade aktuell laufen. Und die Objekte sind alle vermietet leider, weil es schön wäre natürlich, wenn die leergezogen sind, dann ist es leichter. Bis hin zu vermieteten Dachgeschossen zum Beispiel. Da müssen wir in der Tat dann irgendwie leer ziehen, weil wir wollen den armen Mietenden da nicht das Dach wegnehmen. Aber sonst, wie gesagt, werden die nicht leergezogen, sondern von außen saniert. Also wir haben eben schon die Hülle so optimiert, dass wir die in 2-3 Wochen montieren können, so pro Gebäudekörper. Zum Teil geht es sogar auch schon fast ein bisschen schneller. Und wir haben zum Beispiel so Themen wie eine vorgefertigte Leibung quasi entwickelt und auch zum Teil auch patentiert solche Lösungen oder auch eine vorgefertigte TGA-Lösung, die wir dann einfach sehr, sehr schnell in ganz kurzer Zeit montieren können, um eben nur noch wenige Stunden in den Mieterwohnungen zu arbeiten.
Okay, wenn du einschätzen müsstest, wie viel deiner Zeit bringst du auf, um Innovation, also du hast gerade gesagt, Patent angemeldet, irgendjemand muss ja erstmal die Idee entwickeln, dann musst du rausgehen und jemanden suchen, der es mit dir entwickelt. Wie viel nimmt das Raum ein in deinem Arbeitsleben?
Also von der Firma, wir investieren ungefähr 25% in der Größenordnung rein in F&E. Also schon massivst, wie viel wir da in Hardware- und Software-Innovation stecken. Von meiner Zeit ist es sicher noch mehr, weil auch Hardware- und Softwareentwicklung an mich berichtet. Also das ist mir schon super wichtig. Und ich bin auch häufig dann mit Entwicklungspartnern oder ich unterrichte auch manchmal an Unis, mache gerne Masterclasses im In- und Ausland. Aber jetzt für die Firma an sich, die sind natürlich auch eine ganz normale abwickelnde Baufirma mit Planern, mit Projektmanagern, mit Bauleitern und da geht's dann rein um die Umsetzung. Aber ein Teil, ungefähr 35% der Mitarbeitenden hier bei EcoWorks beschäftigt sich rein mit der Zukunft.
Okay, das ist ja schon ein ganz schön großer Anteil. Ja, okay.
Also ihr seid gut aufgestellt. Dann frage ich dich jetzt, warum tut sich denn die Immobilienbranche in Deutschland so unfassbar schwer mit Hightech, mit Innovation, mit wir also nicht nur drüber reden, sondern machen. Also mein Lieblingsthema immer wieder, ESG, es wird viel drüber geredet, aber frag mal ein Best Practice an, dann wird es schon ganz schön schwierig bei allen.
Also ich glaube, was auf jeden Fall eine Schwierigkeit ist, dass der Markt sehr fragmentiert ist. Also der größte Spieler mit einer Vonovia hat ja noch nicht mal 2% Marktanteil an Wohneinheiten, ein bisschen über 1%. Wir haben eben Mikrospieler, die zum Teil 10, 20, 30 Mitarbeitende haben. Also das ist da natürlich auch schwierig, dann Geld für neue Entwicklungen in die Hand zu nehmen. Wir haben auch in der Governance natürlich von den Unternehmen folgende Herausforderung, sagen wir es mal euphemistisch ausgedrückt, dass eine Struktur von, sagen wir mal, Vorständen und Geschäftsführern, die so im letzten Drittel ihrer Karriere sind, die sind so meistens zwischen 55 und 65, sind nicht auf so Themen wie, wie werde ich jetzt wirklich meinen Bestand digitalisieren? Wie komme ich wirklich zu Klimaneutralität? Wie setze ich in Zukunft AI ein? Wie kann ich wirklich meine Assets optimal betreiben? Darauf sind die nicht incentiviert, sondern im Wesentlichen sind die einfach auf Kernergebnis incentiviert, dass die da ihre variablen Vergütungen im Wesentlichen auf ganz traditionelle wohnwirtschaftliche KPIs bekommen. Und da muss man sich ja auch mal drüber nachdenken. Also wie Städte, die solche Wohnungsunternehmen halten, dann vielleicht auch variable Gehälter anders strukturieren, dass da eben auch der Gebäudebestand für die Zukunft ausgerichtet ist und dass wir da nicht noch in 10 Jahren auf diesen 50 bis 80er Jahren Gebäuden sitzen, die nicht automatisiert sind, die veraltete Grundrisse haben, die nicht klimaneutral sind, die enorm hohe Nebenkosten haben, die nicht digitalisiert sind. Also ich glaube, diesen Schritt ins 21. Jahrhundert, der würde dem einen oder anderen gut tun.
Jetzt hast du gerade gesagt, die wollen sich jetzt gerade nicht damit beschäftigen. Als ich 2016 bei Immocom angefangen habe, war einer meiner ersten Ausflüge nach Berlin und ich hörte einen Vortrag über BIM. Und damals wurde dann schon gesagt, dass also BIM ist jetzt also die Neuheit und überhaupt und das kommt jetzt. Jetzt frag mal rum, wer mit BIM arbeitet. Da hast du ja immer noch ganz viele Player, die sagen, boah, nee, also nur wenn ich wirklich unbedingt muss, eben so bei öffentlichen Ausschreibungen zum Beispiel. Und selbst da, auch die Städte sind ja zum Teil überhaupt nicht in der Lage, das umzusetzen. Also wenn wir dann in 10 Jahren einen Podcast wieder machen, sitzt du dann auch da und sagst dann zu mir, naja, haben Sie jetzt noch nicht drüber nachgedacht?
Das ist leider eine sehr gute Beobachtung. Ja, es ist ja so, ich meine, BIM hört sich jetzt auch schon für mich wieder so 2016 an. Also wir arbeiten ja auch zum Teil mit dem Systemsoftwarehersteller Autodesk, also weltweit mit Abstand Markt- und Innovationsführer mit Autodesk. Die sind ja jetzt gerade dran, in ein ganz neues Zeitalter zu kommen. Also ich rechne damit, dass wir irgendwann in 3, 4 Jahren ein Pinterest-Foto an eine KI-gestützte Bausoftware schicken können und dann mehr oder minder fertige Pläne kriegen, die dann vielleicht nochmal leicht von irgendeinem kundigen Architektin oder Architekten überprüft werden. Aber da wird so viel gerade automatisiert. Und wir haben eben jetzt auch schon für so eine reine Hüllensanierung wirklich weitestgehend eine automatisierte Planung geschafft über Plugins für Revit, aber auch die ganzen anderen Fachplanungssoftwares da sehr, sehr gut verknüpft. Das heißt, eine Emissionsberechnung, eine Energieberechnung, wie wir unsere Gebäudehüllen auslegen. Das heißt, dass wir da förderoptimiert beispielsweise Wandstärken und Wandaufbau in solchen Revit-Systemen automatisiert errechnen und gestalten. Da brauchen wir keine Fachplanerinnen und Fachplaner oder Architektinnen mehr, sondern das geht alles schon automatisiert. Und deswegen sind wir auch eine profitable und hochproduktive Unternehmen, obwohl wir so viel in die Zukunft investieren. Aber weil wir eben sehr, sehr viele analoge Schritte, also so eine Sanierung, so eine thermische Tiefensanierung hat sonst 700-800 analoge Schritte, die ist halt im Wesentlichen schon automatisiert, die ist komplett Software gesteuert, wo wir so einen kompletten Prozess eben in Software verwandeln. Gut, auf der Baustelle stehen immer noch sehr, sehr viele Leute im Matsch und müssen es natürlich dann auch erfolgreich dann an die Wand bringen. Aber ich sage sozusagen, alle vorbereitenden Schritte im Projektmanagement, im Baumanagement, die sind ja einfach Dokumente, die du automatisieren kannst. Und das zu ignorieren, ist einfach so eine Art, ja, ein wird sehr, sehr viele Unternehmen aus dem Markt bringen. Wenn die sich damit jetzt nicht massiv beschäftigen, dann werden die einfach weggeschoben und gehören der Vergangenheit an. Und deswegen glaube ich, dass der Markt dieses Thema regelt.
Ja, und Architekten und Planer können dich jetzt bestimmt total super leiden, weil du hast die ja jetzt gerade sozusagen wegrationalisiert. Hängt das vielleicht auch damit zusammen, dass viele sich dagegen wehren, weil sie ihren Berufsbildern weiter entsprechen wollen? Gar nicht mal so sehr, es soll alles so bleiben, wie es ist. Das spielt zwar, glaube ich, auch immer eine Rolle, aber vielleicht auch, um einfach zu sagen, aber ich bin hier ein Planer seit 30 Jahren und ich möchte das gerne bleiben, oder ich bin ein ambitionierter Architekt und möchte das auch gerne bleiben.
Absolut. Also das ist sicher auch ein Grund, warum viele Projekte bei uns nicht zustande kommen, dass natürlich dann auf der Kundenseite auch noch traditionelles Denken da ist, dass die gerne in Einzelvergabe mit ihren einzelnen Handwerkern dann eben manuelle Sanierungen durchführen wollen. Und für die ist das komisch, dass die 80-85% in die Fabrik verlagert wird und dass dann da eben von Robotern erzeugte Fassadenelemente kommen, wo schon alles integriert ist. Aber das ist leider eben so bei solchen Innovationsprozessen. Man schaut denen zu, man kann sagen, ja, am Anfang es ist immer eine gleiche Welle der Ablehnung. Also ich komme ja aus den erneuerbaren Energien und ich habe das genau so im Stromsektor erlebt, als ich damals angefangen habe in meiner Karriere und es ging um die Umstellung auf erneuerbare Energien. Also die erste Ablehnungswelle ist immer so, das ist totaler Quatsch. Die zweite Ablehnungswelle ist, das funktioniert nicht. Die dritte Ablehnungswelle ist, das ist irgendwie zu teuer. Und dann, wenn du dann auch noch die kostenmäßig outperformed hast, dann sagen die so, irgendeinen ideologischen Grund wie, oder irgendeinen so verschwurbelten Grund wie, keine Ahnung, Windräder machen irgendwelche Schall oder Photovoltaikanlagen, verschlucken das Licht oder was auch immer. Also so am Ende kommen dann sehr so kryptische Ablehnungsargumente. Und das Gleiche werden wir natürlich auch da erleben, wenn wir eben über Vorfertigung und Software und Automatisierung werden wir einfach immer günstiger, weil letztendlich eine Sanierung besteht aus Arbeit und Material. Und die Arbeit können wir halt im Großen und Ganzen sehr stark reduzieren, indem wir die eben von Robotern in der Fabrik machen und auch die ganze konzeptionelle Arbeit eben weitestgehend automatisiert machen. Und am Ende wird's der Markt richten. Also da bin ich sehr, sehr gespannt und ich entspannt und denke, in 3-4 Jahren werden bestimmte Gebäude, so wie wir es jetzt schon im Neubau sehen, wo modularer Neubau einfach immer mehr Marktanteil bekommt und auch im Ein- und Zweifamilienhaus, der Fertigbausektor, immer mehr Marktanteil bekommt, wird es in der Sanierung auch so sein.
Gut, dann lass uns mal kurz über Geld reden. Das ist ja auch immer, also wir haben ja schon ein bisschen über Geld geredet. Ich las, pro Quadratmeter Sanierungslösung kommt dir auf 1.600 bis 2.000 Euro brutto ohne Förderung. Mhm. So, das ist konkurrenztauglich auch für die kommenden Jahre?
Also es geht jetzt, wir sind schon wieder so gefühlt, würde ich sagen, 10% günstiger seit dieser Aussage. Aber es ist natürlich immer noch fairerweise gesagt und ich will jetzt hier auch nichts nicht Faktisches irgendwie verkaufen. Es ist immer noch abhängig von Förderung, wenn wir diesen hohen Standard umsetzen. Also das heißt, wir bauen jetzt ja hier eine super hochwertige Gebäudehülle aus biobasierten, also holzbasierten Produkt um die Gebäude, machen die für die nächsten 70 bis 100 Jahre fit und erreichen eben in unserem Fall fast immer sogar Net Zero. Das heißt, dass die Gebäude mehr Energie erzeugen, als sie verbrauchen. Und für diesen Standard sind wir super wettbewerbsfähig mit konventioneller Sanierung. Weil wir diesen Standard eben sehr, sehr stark als Produkt haben und B, weil wir immer noch ja zwischen 30-35% Förderung auf das Produkt erhalten und dann nach Förderung liegen wir so im Bereich 900 bis 1300 Euro mit der Förderung und haben dieses überlegene Produkt und deswegen macht es ökonomisch Sinn. Gleichzeitig bereiten wir uns natürlich auch auf eine Welt vor, wo es vielleicht keine Förderung mehr gibt. Das muss man immer mit einkalkulieren, dass es sein kann, dass es irgendeine ganz andere Regierung hier in Deutschland gibt, die sagt, hey, Sanierung brauchen wir eigentlich gar nicht mehr, sparen wir die Milliarden ein. Dann wird die Sanierungsquote, die ja derzeit schon bei 0,7% ist, wird die noch weiter runtergehen. Dann werden wir nie irgendwie einen zeitgemäßen, klimaneutralen Gebäudebestand erreichen. Aber es kann immer passieren. Und dann müssen wir halt sagen, okay, dann machen wir halt sehr, sehr viel kostenoptimiertere, günstigere, oberflächlichere Sanierung. Aber wir würden immer noch mit Vorfertigung und Automatisierung das machen.
Förderung ist, deshalb habe ich vorhin auch gesagt, ohne Förderung. Ihr arbeitet auch mit Festpreisen, richtig?
Genau.
Das ist sozusagen ein USP von euch. Das haltet ihr auch immer oder gab es da auch?
Genau. Wir gehen da rein. Wir machen erstmal so ein Sanierungskonzept, was wie so eine Art technische DD ist, dass wir genau wissen, wie der Gebäudebestand, wie die Bestandsstatik, wie der Brandschutz und so weiter ist. Und dann können wir wirklich einen Pauschalfestpreis geben, der eben, sofern der Auftraggeber nicht irgendwie im laufenden Projekt nochmal Änderungen hat, die können natürlich zu Nachträgen führen, aber sagen wir mal, von diesem Bestand, den wir begangen sind und wo wir uns sicher sind, dass wir den kennen, kann der dann einfach mit einem festen Preis, einem festen Termin und einer festen Qualität rechnen. Und das ist, glaube ich, ein wichtiges Versprechen, um so eine Art Produkthaftigkeit in den Sanierungsbereich zu bekommen.
Okay, Förderung auf einer Skala von 1 bis 10, 1 wenig und 10 sehr gut. Wie empfindest du die Förderung derzeit in Deutschland?
Also ich glaube, das Förderlevel, auch gerade was serielle Sanierung angeht, ist gut, sehr gut. Da gibt es überhaupt nichts, wie wir uns beklagen können. Ich glaube, wir können an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen weniger Gebäudehülle erzwingen. Da ist manchmal noch ein bisschen stark so U-Werte und Themen in der Förderung berücksichtigt, die das sehr schwierig machen zu montieren. Also da ist es ein bisschen kompliziert, die Förderung. Und ich schreibe da auch immer lange Papiere ans Bauernwirtschaftsministerium.
Und wisst ihr jemand?
Ich bin auch im Austausch immer wieder mit den handelnden Minister, Ministerinnen und den Ebenen drunter. Da gibt es gelegentliche interessante, offene Austausche und eine Offenheit, sich damit zu beschäftigen. Das Problem einfach in Deutschland ist, dass wir über die Landesbauordnung eine unglaubliche Bremse haben über dieses föderale System. Das heißt, dieses Bauministerium, was ja irgendwie grundsätzlich ein interessantes Vorhaben ist, ein Bauministerium zu implementieren, aber die haben auch viel zu wenig Durchgriff. Das heißt, man muss da wirklich den langen Weg über die Bauministerkonferenz gehen. Wir müssen eine Vereinheitlichung haben, aber auch Deregulierung, die wirklich Kosten senkt. Also gerade diese Überregulierung im Holzbau, im Brandschutz- und Statikbereich, in der Produktzulassung und viele Themen mehr. Ich will da jetzt nicht die Hörerschaft langweilen mit solchen Themen, aber da könnten wir ruckzuck mit ganz wenigen Handstrichen nochmal 20-30% der Kosten rausnehmen, indem wir einfach sinnvoll Bürokratie abbauen.
Mhm. Ja, ruckzuck, das ist ja immer so ein Ding, ne? Also ruckzuck geht da wahrscheinlich gar nicht so. Du hast jetzt immer mal schon ein bisschen was zu deiner Biografie gesagt. Also du bist studierter Historiker und Volkswirtschaftler. Du hast eine sehr interessante Berufsbezeichnung gehabt, Seriengründer.
Ja, das ist wie so Serientäter.
Ich 18 Jahre, was hast du so gegründet? Gib uns mal einen Schnelldurchlauf.
Also es ist jetzt meine dritte Firma. Die erste hat sich mit so dezentraler Energie, wo wir im Wesentlichen eine kleinere Stadt in Thüringen auf erneuerbare Energien umgestellt haben und auch die Fernwärme dekarbonisiert haben. Das war die erste Gründung. Die zweite, wo ich auch noch involviert bin, ist so Tiefengeothermie. Und jetzt seit 6,5 Jahren und natürlich aber auch mit ein bisschen Vorlauf eben die serielle Sanierung.
Okay, also so ein bisschen Immobilie.
War immer, genau.
Die Kunden waren sehr häufig
Gebäude, aber ich bin jetzt kein klassischer Baumensch, der das gelernt hat.
Mhm, du bist so der visionäre Denker. Und du bist jemand, der viel Geld einsammeln kann. 2023 nochmal knapp 41 Millionen Euro geraced, richtig?
Genau.
Was sind das so für Menschen, die da mitmachen? Oder für Unternehmen?
Also wir haben wirklich sehr tolle Unterstützer, die Geld investiert haben. So von den weltweiten Bautechnologiefonds, die in dem Bereich aktiv sind, haben so 4 von den 6 großen bei uns investiert. Wir haben eben auch tolle Families, die dahinter stehen. Zum Beispiel eben eine Familie Haniel, die Familie, die hinter den Velux-Fenstern steht, die Eigentümerin von Varema. Dann hat einen der größten amerikanischen Dämmstoffkonzerne investiert. JLL, wenn sicher viele hier im Podcast kennen, hat investiert. Und es gibt auch eine ganze Reihe von Gründern, ich glaube 5, 6 auch Unicorn-Gründer, die privat investiert haben. Also es ist wirklich ein toller Rückhalt, den wir haben. Es hat jetzt gerade über ein Vehikel der größte Baukonzern Europas investiert, die auch gesagt haben, hey, super, was ihr macht, das würden wir in-house jetzt nicht machen wollen oder können, aber finden es trotzdem interessant. Also man merkt so, es hat ein paar Jahre gebraucht, um die Branche zu überzeugen, dass wir nicht Klimaverrückte sind, sondern wirklich eben versuchen, auch ein außergewöhnlich profitables, produktives und eben innovatives Bauunternehmen zu bauen.
Mhm. Zum Schluss, ich muss dich darauf ansprechen, es gehört einfach zu einem Interview mit dir dazu. Dein Großvater ist Werner Heisenberg, Nobelpreisträger der Physik. Dein Vater ist ein weltweit anerkannter Genetiker. Wie ist das so in der Familie, wenn du jetzt so mit EcoWorks um die Ecke biegst?
Also ich kann mich jetzt innerhalb der meiner ganzen Kindheit und Jugend, die ersten 19 Jahre, nicht erinnern, dass wir einmal über Profitmargen, über Bau, über Immobilien geredet haben. Es ist immer noch, wenn ich in die Gesichter meiner Eltern schaue, wenn ich erzähle, was ich mache, ist es immer noch, sagen wir mal, wie so, wenn andere Leute von UFOs erzählen. Aber grundsätzlich finden die, glaube ich, cool, dass ich irgendwas mache, was Sinn gibt, dass ich Technologie mache. Wie gesagt, ich unterrichte ja auch. Mein Vater war natürlich traurig, dass ich nicht damals ja meine Doktorarbeit dann wirklich zu Ende gemacht habe. Aber letztendlich ist es, glaube ich, auch die Frage unserer Zeit, die Klimakatastrophe abzuwenden, finde ich weiterhin ein tolles Lebensthema. Und Vielleicht jetzt gerade ein bisschen nischig, weil jetzt reden alle über KI und andere Themen. Aber ich bin ganz entspannt, bleibe in meiner Klimanische und in 3-4 Jahren werden sich die Leute vielleicht auch wieder dafür interessieren.
Emanuel Heisenberg, vielen Dank für die sehr tollen Antworten und für das schöne Gespräch. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank dir.
Das war der Immobilieros Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann. Aktuelle News aus der Immobilienbranche gibt es unter www.immocom.com.